Hör mal, ich sehe hier gerade, der Siebte darf spielen und das könnte für Wolfsburg, also Europa, ne, wegen Pokal.
Ja.
Gerade für die Wölfe könnte es kurios werden, weil sie im unterbrochenen Europa League Achtelfinale noch vertreten sind. Wann wollen sie denn das noch spielen?
Das machen die auch im August wahrscheinlich, wie Champions League.
Es könnte passieren, dass wir noch die Euroleague-Saison zu Ende spielen und uns darüber sogar noch für die Champions League als Euroleague-Sieger qualifizieren könnten und
Ja.
parallel dazu bereits in der Qualifikation für die Euroleague. Überlegt Schmattke und findet, das Beste wäre also, wenn wir Sechster würden, dann haben wir es selbst in der Hand. Und das haben wir selbst in der Hand.
Es hört sich
Ist ja
logisch an, eigentlich, ne?
Wahnsinn, immer. Das ist ein Wahnsinn. So, komm. Also, welche Themen wollen wir hier ansprechen? Oder?
Ja, kurz Pokal, die beiden Spiele, kurz, weiß nicht, Bundesliga natürlich, Entlassung Schreuder, Werner zu Chelsea.
Hau ab mit dem Scheiß da. Werner zu Chelsea, interessiert mich nicht.
So, wir fangen jetzt an, komm, nicht lange rumeiern. Das Ding ist, es explodiert hier gleich.
Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Moin, moin, hier ist der 16er. Ausgabe Nummer 49. Heute ist das Wetter in Hamburg mal so, wie alle immer denken, dass das Wetter in Hamburg ist. Es stimmt ein traurig. Und ich bin noch trauriger, dass wir überhaupt gar nicht mehr zusammen sind, Ewald. Also wirklich, Skype ist ja schön und gut, aber wir müssen irgendwie mal wieder ins Studio zusammen irgendwann. Besteht da Hoffnung oder bleibst du jetzt für immer in Gladbach? Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Michael, und alle zusammen. Ja, nein, das wird schon werden. Ich bin hoffnungsvoll. Wenn die Menschen sich weiterhin halbwegs diszipliniert verhalten, und ich hoffe, dass das so passieren wird, dann werden wir Stück für Stück auch wieder zu einer hoffentlich veränderten, aber eben trotzdem Normalität zurückkehren können. Ich habe wirklich große Hoffnung, dass wir irgendwann mal auch wieder vor Publikum Fußball spielen können und dass auch die Leute wieder in die Geschäftsstelle zurückkehren können, so wie es ja bei anderen Arbeitsplätzen auch der Fall ist. Also
Ja.
ich bin hoffnungsvoll.
Wir sind ja irgendwie eine Welt, wie es immer so schön heißt. Jetzt habe ich Bilder gesehen, ich glaube, es war Serbien, Pokalspiel. Ich weiß nicht, ob Pokalfinale, da waren 20.000 Leute, ich glaube, gestern oder vorgestern Abend.
Okay.
Die sollten einen Meter Abstand zueinander halten. Du musst dir die Bilder angucken, es ist alles Irrsinn. Denn wenn ich dann an Berlin denke, irgendwie. Und auf der Tribüne soll, ich habe am Montag kommentiert im Volksparkstadion, ich sollte ernsthaft während des Spiels die Maske tragen. Also allen Ernstes, so ist es halt offiziell, ja. Und das übrigens soll ja zumindest, was die Spieler, die Ersatzspieler, die Leute im Innenraum und auch die Vereinsvertreter betrifft, jetzt am Wochenende fallen. Ich bin gespannt, ob auch meine Maske dann auf der Tribüne fallen darf in Berlin am Samstag. Ich bin hoffnungsvoll, aber es bleibt schwer, vieles zu verstehen. Oder wie geht's dir so mit diesem alltäglichen Ding?
Ja, also gut, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, dass nicht jede Maßnahme, die wir jetzt gerade in der Bundesliga sehen, ob die auch in der Form nötig ist. Also ob du jetzt, wenn du sowieso alleine da sitzt, eine Maske an dich aufsetzen musst, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das ist halt Teil des Konzeptes. Aber generell glaube ich schon, dass wir das einfach alle nur schauen sollten, dass sie sich vernünftig verhalten, dass wir das Ganze in den Griff bekommen und nicht einfach rücksichtslos sind. Also eine Zeit lang nochmal das ganze Ding komplett bekämpfen. Auch wenn man sich trifft, muss man jetzt nicht sämtliche Verhaltensweisen wieder über Bord schmeißen. Man kann ja mal in Gruppen Abstand halten, man kann eine Maske tragen, man muss nicht jedem die Hand schütteln, man muss nicht jeden umarmen, man kann auch seine Hände desinfizieren und so weiter. Natürlich ist das kein Dauerzustand, sondern dazu gehört halt auch, wie wir es schon öfters an dieser Stelle auch oder an anderer Stelle ich auch schon gesagt habe, dass wir natürlich diese Zoonosen generell bekämpfen müssen, indem wir auch mal uns ganz anders verhalten. dass wir unsere Ökosysteme nicht zerstören, denn wir können nicht auf ewig so weitermachen. Dafür sind die Kollateralschäden einfach zu groß und das kann man nicht permanent bekämpfen. Das muss man an der Quelle bekämpfen und die Quelle ist unsere Art, uns zu verhalten, damit solche Zoonosen, wie wir wirtschaften, wie wir die Umwelt verschmutzen, wie wir die Ökosysteme zerstören. Das müssen wir ändern und dann brauchen wir uns mit solchen Dingen auch hoffentlich in Zukunft nicht mehr herumzuschlagen.
Okay, gestern haben wir ein DFB-Pokal-Halbfinale gehabt zwischen den Bayern und Eintracht Frankfurt ohne Zuschauer. Das wäre gerade in der Phase, wo Frankfurt dann dran war, wenn man sich vorstellt mit, weiß ich nicht, 6.000, 7.000 Frankfurter Fans mit in der Allianz Arena. Da wäre sicherlich auch einiges gegangen, ist nun mal gerade alles nicht. Nichtsdestotrotz waren die Bayern auch sehr selbstkritisch danach. Also Thomas Müller sprach gar von einem pomadigen Auftritt der Bayern. Hast du das auch so wahrgenommen? Oder hat das auch mit dem Kräfteverschleiß einfach zu tun?
Ja, ich glaube, dass die Mannschaften es jetzt auch gerade nicht gewohnt sind, alle drei Tage zu spielen, weil sie nicht im Rhythmus sind. Das ist, glaube ich, völlig klar. Aber ich glaube einfach, dass die auch das Spiel in Saarbrücken, das werden wir ja nachher noch mit dem Dirk Lottner ein bisschen besprechen, dass solche Spiele, Pokalspiele, wo es in einem Spiel um alles geht, die leiden natürlich insbesondere darunter, dass die Zuschauer nicht da sind. Denn dieser Druck der Zuschauer, dieser Endspielcharakter, das entsteht einfach nicht. Und das konnte man gestern auch sehen. Und auch in Saarbrücken konnte man das sehen. In einer Mannschaft, die darauf angewiesen ist, ein Saisonhighlight vor Publikum zu spielen. Das konnte man einfach sehen. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben die Bayern Glück gehabt, dass sie sehr schnell wieder den Führungstreffer erzielt haben, weil Frankfurt sich wirklich besser verhalten hat und rankam mit dem Ausgleich, den Ausgleich erzielt haben. Wenn sie das dann hätten halten können, dann hätte es nochmal richtig spannend werden können, weil die Bayern wirklich zu dem Zeitpunkt ja so ein bisschen die Kontrolle des Spiels aus der Hand gegeben hatten.
Was mir aber aufgefallen ist, wir schimpfen ja hier, oder du insbesondere schimpfst ja hier gerne auch über Verteidiger, über ihr Stellungsspiel, über ihr Verhalten. Flick hat dann noch Martinez reingebracht in der Schlussphase. Ich fand es sehr auffällig, dass die Bayern da wirklich alles weggearbeitet haben in der Mitte. Ne? Also kamen ja unheimlich viele hohe Bälle noch rein die letzte Viertelstunde. Aber das ging alles an Bayern. Also anscheinend haben die Bayern dann in der Beziehung auch vieles gut gemacht. Oder hast du die am Ende noch trainiert sogar in der Defensive? Wir wissen davon nichts.
Ja, wir haben noch ein paar Gespräche geführt, das ist klar. Ja, ich meine, die hohen Bälle, das hat man gesehen. Martinez kommt rein, Ecke, und der köpft den Ball vor einem einkopfbereiten Spieler direkt weg. Das ist ja nun der Grund gewesen. Das hat der Hansi Flick richtig gut gemacht, so jemanden dann zu bringen kurz vor Schluss. Das war ja klar. Aber Bayern hat natürlich jetzt auch gute bis sehr gute Abwehrspieler. Das ist ja auch der Grund, warum sie da oben stehen. Also man muss jetzt Alaba und Davis und Boateng und vielen anderen, auch Pavard, jetzt nicht so viele Vorhaltungen machen, weil die nicht so häufig in solche Situationen hineinkommen, wie das bei manchen anderen Vereinen der Fall ist. Vielleicht auch deswegen, weil eben der Ballbesitz in Bayern natürlich noch viel, viel größer ist als woanders. Aber das war schon abwehrtechnisch machen sie es schon ganz gut.
Tjo, Saarbrücken hast du angesprochen. Ich finde, da geht es jedem Fußballfan in Deutschland so, da bin ich sicher, das hat einfach nur wehgetan, oder? Viertligist im Pokal-Halbfinale, keine Zuschauer, 100 Tage gefühlt kein Spiel gemacht, chancenlos. Dann gab es noch so ein bisschen eine Phase in der zweiten Hälfte, wo sie nochmal ein bisschen was gemacht haben, aber im Grunde war die Nummer mit dem 1-0 schon gelaufen.
Ja, das war sehr, sehr schade. Das ging ja relativ schnell, 1-0, 2-0 und dann ohne Spielpraxis im Grunde genommen gegen eine der Mannschaften der Stunde, gerade in der Bundesliga, dann anzutreten. Das war sehr schade, weil das ist ein Spiel des Jahres. Das wäre schön gewesen für den Verein, für die Anhänger von Saarbrücken, wenn das vor voller Hütte hätte passieren können. Denn das ist ja auch der Grund gewesen, warum sie so weit gekommen sind überhaupt.
So sieht es nämlich aus. So, und dann haben wir, wenn wir auf die Bundesliga kurz gucken, am Wochenende das Pokalfinale schon mal in der Bundesliga. Leverkusen gegen Bayern. Ja, also ich meine, die Bayern sind 7 Punkte vor. Ich glaube, wir brauchen keine großen Hochrechnungen mehr zu machen. Das ist, obwohl, du willst, glaube ich, noch tippen, wer Meister wird, oder?
Ja, du wolltest das ja immer. Und also jetzt fällt es mir schwer. Also
ja?
Jetzt fällt es mir schwer, weil 4 Spiele, ich glaube, dass es jetzt ganz gefährlich ist. Also das ist so diese... Du gewinnst ein Spiel nach dem anderen, hast 7 Punkte Vorsprung, hast nur noch 4 Spiele. Jetzt wird's gefährlich.
Ja.
Dann verlierst du nämlich das nächste Spiel.
Jetzt und du verlierst das. Pass mal auf, jetzt sagen die am Ende noch, sie wollen deutscher Meister werden am Wochenende.
Ja, das wird ganz gefährlich. Also wenn die jetzt das nächste Spiel verlieren und das übernächste und das Spiel danach auch nochmal, dann verlieren sie nämlich das letzte auch noch. Und dann wird Dortmund mit 1 Punkt Vorsprung deutscher Meister. Sowas.
Weil Favre eben nicht gesagt hat, dass sie deutscher Meister werden wollen.
Genau so sieht's aus.
Das ist doch Blödsinn.
Ja, aber wir haben, also Bundesliga, ich glaube, das Ganze ist gelaufen. Das Einzige, was da noch offen ist, ist der Kampf um diesen letzten oder ja, um 2 Champions League Plätze und natürlich auch um die Euroleague Plätze. Da geht's eigentlich nur um einen, weil also Gladbach oder Leverkusen, einer von beiden, wird die Champions League mindestens spielen. Vielleicht kommt auch Leipzig da nochmal rein. Also da, einer von diesen 3 Mannschaften wird ja in die Euroleague-Zone kommen. Und dann gibt es noch 2 Mannschaften, die Wolfsburg, Hoffenheim, Freiburg.
Ja, apropos Hoffenheim, ne, da müssen wir auch mal kurz drüber reden. Also sie sind
vielleicht Siebter. Lassen wir gerade noch härter, weil wir ja jetzt 3 Mannschaften, also außer Gladbach oder Leverkusen oder Leipzig, sind es noch 2 weitere Mannschaften, die Chance haben, durch das Pokalfinale jetzt in die Euroleague zu kommen. Und das kann nochmal ein heißer Kampf werden, da um diese beiden Plätze. Hoffenheim, so. Wolltest du was sagen?
Ja, klar. Ich meine, oder wusstest du, dass Schreuder entlassen wird? Also nee. Fand ich es schon ziemlich stark, muss ich sagen. Als Siebter kann man die Saison doch eigentlich auch zu Ende bringen, oder? Wenn man sich dann trennen möchte.
Ja, es sind noch 4 Spieltage. Ich habe keine Ahnung. Also das Ganze macht ja nur dann einen Sinn, wenn die Unterschiede in der Bewertung der ganzen Angelegenheit, so wie es ja kommuniziert wurde, unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft, wenn das auch mit der unmittelbaren Zukunft was zu tun hat.
Was hat das damit zu tun, wie Sie sich ab Sommer irgendwie ausrichten wollen? Das ist ja vorgeschoben, oder?
Keine Ahnung. Also ich sag mal, wenn diese Unterschiede in der Bewertung eben auch auf die momentane Aufstellung reflektieren, dass man sagen, wir würden lieber so und so die Mannschaft weiterentwickeln und er sagt, im Vergleich zu dem, was im Moment passiert, und er sagt, nein, das will ich in Zukunft so machen, wie ich es jetzt auch mache, und die sportliche Führung außer dem Trainerteam denkt, naja, damit könnte man eventuell den Euroleague-Platz nicht erreichen oder gefährden, nur dann würde es Sinn machen, sich jetzt zu trennen. Aber es ist schon schräg, sage ich mal, ein paar Spieltage vor Schluss.
In der Position vor allem, ne?
Also darum geht es ja auch. Ja gut, sie haben ja noch eine Chance, dadurch, dass der Siebte da eben auch mit reinkommen wird, haben sie ja eine Chance, das zu erreichen, aber keine Ahnung. Sie haben 2 Punkte Vorsprung vor Freiburg und 3 vor Hertha. Hertha könnte nochmal angreifen, wenn sie weiter gewinnen, aber sie haben eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, zumindest diesen 7. Tabellenplatz zu festigen und dann den Trainer wegzuschicken. Und das Trainerteam bleibt eigentlich bestehen. Mhm. Sollen die dann etwas ganz anderes machen? Sollen die ganz anders aufstellen? Ich weiß es nicht. Also das möchte ich jetzt auch nicht beurteilen. Es ist auf jeden Fall eine sehr überraschende Entscheidung.
Das wird auf jeden Fall sehr spannend, wer denn der Nachfolger wird. Und es gibt schon Leute, die sagen oder viele Stimmen, die da sind, dass halt Nagelsmann über der ganzen Nummer noch so ein bisschen schwebt und man natürlich irgendwie die große Entertainment-Welt wieder sehen möchte. Und da stand Schreuder jetzt vielleicht nicht unbedingt für, keine Ahnung. Wir werden sehen, wer dann am Ende nächste Saison übernimmt. Ich glaube, das jetzige Trainerteam, so hat sich Herr Rosen ja auch geäußert, wird das eher nicht sein. Lass uns mal nach unten gucken. Düsseldorf momentan 16. Werder 25 Punkte, 17. spielt jetzt. Wo haben wir Werder am Wochenende?
Gegen Wolfsburg. Also Also ich glaube, dass es für Werder jetzt wirklich eng wird. Das tut mir zwar unglaublich weh und tut mir leid, das jetzt zu sehen. Natürlich haben sie die Möglichkeit, in Paderborn zu gewinnen. Dann hätten sie 28 Punkte und wären vielleicht an Düsseldorf ran. Aber es ist schon keine schöne Tendenz für Bremen. Wenn sie ein Nachholspiel gewonnen hätten, was sie alle gehofft haben, zumindest gegen Frankfurt, dann hätten sie jetzt eine andere Ausgangsposition. Aber sie haben nach diesem kleinen Höhenflug jetzt 2-1 verloren. Und das merkt man natürlich. Man hat es auch
Der PK nach Wolfsburg, der sah richtig angenockt aus.
Ne? Er war angeschlagen. Das ist aber auch normal. Das ist völlig verständlich. Du machst die ganze Zeit Durchhalteparolen. Du gewinnst dann ein, zwei Mal und bist gut dran und hast die Hoffnung, noch weiter ranzukommen. Und dann kriegst du zweimal solche Nackenschläge mit 0-1 und stehst dann 4 Spieltage vor Schluss im Grunde genommen 3 bis 6 Punkte, darf man ja auch nicht vergessen, Mainz ist ja 6 Punkte weg, ja. Auf einem direkten Abstiegsplatz.
Sie spielen in Paderborn, das ist definitiv ein Endspiel und wir wissen ja, wie Paderborn tickt, also die schenken dir nichts, so einfach ist es. Ne?
Ja, genau so ist das. Also die haben ja gar nichts mehr zu verlieren. Es ist so gut wie klar, dass Paderborn absteigt. Da müsste wirklich schon, da müsste schon sehr viel passieren. Also das wird nochmal spannend. Düsseldorf-Bremen, ich glaube, dass sich das zwischen diesen beiden Mannschaften dann abspielt. Mainz, Union, Augsburg sind auch noch mit in der Verlosung. Aber nur dann, wenn sie halt verlieren, das eine oder andere Spiel und Düsseldorf und Bremen rankommen durch Siege. Also das kann nochmal ganz, ganz spannend werden. Das ist auf jeden Fall spannender als ganz oben.
Ja, so. Willst du sagen, über die zweite Liga reden oder lassen wir das lieber?
Du redest ja jetzt davon, was am nächsten Wochenende passiert. Ich hoffe natürlich, dass sich bis dahin die Schiedsrichter wieder erholt haben von einigen Entscheidungen, die jetzt am letzten Wochenende getroffen wurden. Also ich bin ja nun wirklich, wir machen wunderschöne Gespräche mit Patrick Ittrich, mit anderen Schiedsrichtern. Ich weiß nicht, was da am Wochenende in dem einen oder anderen Spiel passiert ist, und zwar ligaübergreifend. Das war sowohl in der ersten Liga der Fall, wie auch in der zweiten Liga. Das muss man jetzt nicht so hochhängen, aber es waren ein paar Sachen dabei, wo sich wirklich alle Beteiligten mit Recht fragen. Das hat dann nichts mehr mit, man kann sich mal vergucken, man kann sich mal vertun. Fehler sind völlig normal. Aber wenn zum Beispiel, in Augsburg.
Du musst schon ein bisschen andeuten, worum es dir geht, ehrlich.
Ja, um Elfmeterentscheidungen. Da waren ein paar Elfmeterentscheidungen, die entweder überhaupt kein Elfmeter waren oder aber nicht gegeben wurden. Also ich glaube, es war diese Situation.
Ach, hier, wo Heiko Herrlich steil gegangen ist hinterher. Was ist denn Heiko Herrlich eigentlich los, sag mal?
War das jetzt in...
Das war bei Augsburg gegen Köln, wo die Augsburger wohl zu Recht ihrer Meinung nach einen Elfer noch kriegen können.
Ich war gerade am falschen Spieltag, genau. Das war das Spiel, Augsburg-Köln, was 1-1 ausgeht und wo sie einen Elfmeter bekommen, den Niederlechner verschießt und dann nach der Halbzeit einen zweiten Elfmeter nicht bekommen, wo Sarenren Basé, also ich meine, man muss sich das vorstellen, dass Lutz Michael Fröhlich öffentlich sagt, ich glaube, er hat sogar mit jemandem von Augsburg gesprochen, Stefan Reuter oder wem, und hat gesagt, ich weiß nicht, ob es Guido Winkmann war, der aus dem Keller in Köln dem Schiedsrichter vor Ort gesagt hat, schaust dir an, ich glaube, das war Elfmeter, und er schaut es sich nicht an und gibt ihn dann nicht. Und wenn man die Bilder sieht, dann muss man sich fragen, das kann es wirklich nicht sein. Also da waren ein paar Sachen dabei, auch in der zweiten Liga.
Das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Also es wurde gesagt, dass der Videoassistent gesagt hat, für mich ist es was, guck's dir bitte nochmal an. Und der Hauptschiedsrichter hat gesagt, nö, mach ich nicht.
Genau so ist das.
Ja, das ist halt mal das grundsätzliche Problem. Sie wollen auf der einen Seite dass der Schiedsrichter, und so gibt es dir die Schiedsrichterei auch vor, dass der Hauptschiedsrichter derjenige ist, der entscheidet, ja, und das Heft des Handels in der Hand hat. Auf der anderen Seite sagen wir aber, ja, aber wenn der Videoassistent doch so klar das sagt, ja, dann muss er es machen. So, da ist
also
es
Guido Winkmann,
ist ein Kompetenzgerangel.
Ja, Guido Winkmann sagt zu Referee Cortus, guck es dir bitte an. Und er hat es sich nicht angeguckt und hat es gelassen. Oder vielleicht hat er es sich auch angeguckt, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber da keinen Elfmeter zu geben, ist abenteuerlich. Und beim HSV war umgekehrt eine Elfmeterentscheidung am Montag. Da bist du ja selbst im Stadion gewesen. Ich will ja jetzt nicht so lange drauf rumreiten, weil solche Fehler können sein, aber es kann nicht sein, dass ich etwas mir dreimal angucke, viermal angucke und 99,9% aller Menschen, aller Schiedsrichter, aller Spieler, aller Zuschauer sagen, da kann ich keinen Elfmeter geben. Kittel will am Neumann von Kiel vorbei. Neumann hat mal ganz kurz die Hand nach hinten gestreckt und Kittel hat sich dann plötzlich fasst er sich ins Gesicht, schmeißt sich hin. Das kann man sich fünfmal angucken. Da kann man einen Oscar an Kittel überreichen, aber da einen Elfmeter zu geben, obwohl man es sich anguckt, das ist für mich desaströs. Oder aber die Situation, das war eine rote Karte von wo ist es jetzt gewesen? Hoffenheim hat wo gespielt? In Düsseldorf. Eckball. Hübner steht. Hübner steht vor Eihahn und tastet so ein bisschen nach ihm. Und jetzt will ich dem Eihahn nicht unterstellen, dass er sich die Hand von dem genommen hat. Auf einmal hat er die Hand im Gesicht und geht zu Boden. Auch das schaut man sich an und kann nur feststellen, das ist noch nicht mal ein Foul. Das ist völlig unabsichtlich. Und wenn, dann ist es sogar noch provoziert, daraus eine rote Karte zu provozieren, die dann auch ein Spiel, da geht es um Abstieg. Für Düsseldorf geht es um Klassenerhalt und für Hoffenheim geht es um Euroleague. Also es gibt so ein paar, das sind dann Dinge, die ich da nicht mehr verstehe. Wie gesagt, ich glaube, dass ich komplett solidarisch bin mit all unseren Schiedsrichtern und dass wir tolle Schiedsrichter haben, dass tolle Leistungen passieren. Aber 3, 4, 5 Szenen jetzt an diesem Wochenende, die so kontrovers zu sehen sind, das kann ich nicht verstehen, weil damit kann man sich wirklich eine gute Performance kaputt machen. Rote Karten, Elfmeter, diese rote Karte hätte nie gegeben werden dürfen, Elfmeter in Hamburg hätte nie gegeben werden dürfen. Und dann hast du die Diskussion wieder, über Dinge, die unnötig sind. Also wenn es so krasse und klare Entscheidungen sind, und davon gab es noch ein paar mehr, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen. Es ist
Wir drehen uns aber einfach im Kreis. Wie willst du das lösen? Ja. Wie willst du es lösen? Es wird nicht möglich sein. Wenn wir so weitermachen wie bisher, jetzt ist ja die Maßgabe wieder gerade nach der Corona-Pause, eingreifen nur bei ganz krassen Fehlentscheidungen, im Grunde bei 100% Fehlentscheidung. Ja, du kannst bei Kittel nicht eingreifen, weil du halt irgendwo diese Hand da im Gesicht siehst.
Ja? Nee, die ist nicht im Gesicht. Ja. Die ist nicht im Gesicht. Setz dir mal die Brille ab. Die waren nicht im Gesicht. Schau dir habe ich was übersehen? Ich habe mir die Wiederholung 10-mal angeguckt. Ich weiß ja nicht, welche Bilder
die wir auch haben, plus ein paar extra.
Ja, wie auch immer. Komm, also
bei Eihahn auch ist das genau dasselbe.
Ja, aber das sind so Sachen, schau mal, das ist Paragraphenreiterei, das ist für uns hier in Deutschland natürlich unser liebstes Spiel. Ich meine, wie kann ich mich auf solche Dinge zurückziehen? Das machen wir unser ganzes Leben lang schon, seit Jahrzehnten. Immer ganz exakt und ganz genau. Wenn es eine die Prozentzahl, das wird es in keinem Land der Erde geben, dass irgendeiner sich darauf zurückziehen kann. Ja, vielleicht waren es 20%, vielleicht 25%, vielleicht 30% Fehlerscheinung. Deswegen
konnte ich nicht ein. Das Problem ist ja, wann willst du es dir denn angucken? Wann willst du es dir denn angucken?
Ich gucke es mir immer an. Die gucken sich doch sowieso an. Das wird doch sowieso überprüft. Ist das ein Elfmeter? Ist es kein Elfmeter? Ist es ein Tor? Ist es eine rote Karte oder nicht? Ich guck's mir an und wenn ich feststelle, das ist super konfliktiv, dann gebe ich das nicht. Ich meine, ist das eine krasse Fehlentscheidung? Es ist eine Fehlentscheidung, ist es keine Fehlentscheidung? Vielleicht kann man es nicht immer so klar sagen, aber ich meine, entweder ist das ein Foul oder ist es kein Foul. Und wenn ich zufällig jemanden...
Ja, ich sehe es jetzt gerade nochmal
übrigens. Es ist lächerlich, sei mir nicht böse. Also sich auf solche Dinge zurückzuziehen, halte ich für Paragraphenreiterei. Entweder will ich jemanden faulen und faule ihn böse, dann ist es faul, oder aber es ist irgendwie ein kleiner Zufall. Wie wir schon letztens gesagt haben, wir sind forensisch auf der Suche nach irgendwelchen Berührungen. Und wenn ich dann sehe, dass selbst Reporter sagen, ja, da war eine Berührung. Ja klar war eine Berührung da, die habe ich dauernd, jeden Tag. Also wie gesagt, das waren jetzt nur 2, 3 Szenen. Ich will das Thema jetzt nicht wieder komplett groß kochen, aber das fand ich schade, weil ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Aber gut, ich meine, es ist halt so, Fehler sind halt werden immer wieder gemacht. Ich kann es nur nicht verstehen, wenn man so krasse Bilder hat, die, selbst wenn man sich's anguckt, nie auf die Idee kommen kann, etwas aufrechtzuerhalten, wie diesen Elfer in Hamburg oder den Elfmeter gegen Sarensen nicht zu gehen. Das verstehe ich dann nicht. Oder es sich gar nicht erst anzugucken, das kann es nicht sein.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
Unser heutiger Gast hat, wie ich knallhart recherchiert habe, 119 Mal in der Fußball-Bundesliga gespielt. Sein Markenzeichen waren Freistöße, wunderschöne Freistöße. Und sein absoluter Lieblingstrainer war Ewald Lien. Stimmt das so, Dirk Lottner?
Ja, schönen guten Morgen erstmal.
Moin.
Ja, ich glaube, es wäre auch falsch, jetzt irgendwas anderes zu behaupten. Aber Ewald hat mich auf jeden Fall mitgeprägt, lassen wir es mal so sagen.
Ach ja, stimmt, jetzt habe ich ja was vergessen. Ewald ist ja auch da. Ewald, bitte, begrüß doch unseren Gast.
Ja, jetzt ist schon wieder zu spät. Aber es ist schwer für dich, ich weiß. Also Dirk, schönen guten Morgen, freue mich, dass wir mit dir reden können. Dann lass uns mal starten hier.
Ja, morgen.
So, wir haben dich natürlich aus Gründen angerufen, ist ja klar, da kommt jeder drauf, denn der erste FC Saarbrücken hat im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen gespielt und da habe ich letzte Woche zu Ewald gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich eine gute Zeit, um nochmal mit Dirk Lottner zu sprechen, der ja mit Saarbrücken ein bisschen Vergangenheit hat in den letzten Jahren und für den Außenstehenden ist natürlich immer noch so, wie konnte das damals eigentlich passieren, als Tabellenführer entlassen werden. Wir wollen nicht alles nochmal aufarbeiten, aber mich würde dann schon mal interessieren, als denn dieses Spiel losging. War das nochmal schmerzhaft?
Jetzt das letzte Spiel gegen Leverkusen eigentlich nicht mehr. Aber was schmerzhaft war, das war natürlich schon unmittelbar nach meiner Freistellung. Dann das erste Spiel war ja dann auch das Achtelfinalspiel gegen Karlsruhe, was ich mir dann alleine zu Hause angeguckt habe mit meiner Frau. Da muss ich ehrlich gestehen, das hat richtig wehgetan. Da war es ganz schön am Brummeln bei mir im Körper, ja.
Das heißt, das war ganz, ganz knapp danach?
Ja, das war halt das erste Spiel auch ohne meine Leitung und dementsprechend war man da natürlich auch noch in den Themen extrem tief drin. Und ja, da muss ich schon zugeben, aufgrund dessen, dass ich natürlich 3,5 erfolgreiche Jahre da in Saarbrücken war, war das schon eine ganz besondere Situation und wie gesagt, hat auch ein bisschen wehgetan.
Mit Ewald haben wir ja auch schon im Verlauf unserer Sendung hier häufiger auch mal über Entlassungen gesprochen, über Strömungen auch im Verein gesprochen. Er hat häufiger auch Dinge schon kommen sehen. War das für dich absehbar oder hat es dich wie ein Hammer getroffen damals?
Ja, eher das Zweite. Also ich glaube, wenn du als Tabellenführer agierst und im Achtelfinale des DFB-Pokals als Viertligist stehst, dann hast du eigentlich, denke ich mal, vieles richtig gemacht und gehst nicht unbedingt davon aus, dass wenn sich der Vizepräsident und der Sportdirektor ins Büro bittet, dass es dann um die Freistellung geht. Also von daher war es für mich und für meinen Co-Trainer, den Robert Wohlhoffsen, eine Riesenüberraschung.
Okay, also ganz konkret, ihr seid da ins Büro marschiert und habt gedacht, vielleicht geht es irgendwie um Prämien oder sonst irgendwas und dann übrigens, oder wie?
Nee, also wir sind eigentlich davon ausgegangen, da wir das Spiel am Wochenende davor gegen Steinbach in Tabellendritten 1-0 verloren haben und darauf die Woche den Tabellenletzten Koblenz zu Gast hatten, die bis dato dann 5 Punkte hatten und noch kein Spiel gewonnen haben, dass es einfach nochmal darum geht, sich nochmal zusammenzuraufen, nochmal ein paar motivierende Worte zu finden, dass man jetzt sagt, so das letzte Spiel ist nochmal angehen und dann gehen wir alle in die Winterpause, sammeln unsere Kräfte neu und ziehen dann in der Rückrunde den Aufstieg durch. Das waren eigentlich die Worte, die ich so ein bisschen erwartet habe. Ist natürlich dann im Nachhinein ganz anders gekommen.
Ja, wie ich meine, hattet ihr vorher eine Negativserie, dass ihr Vorsprung verspielt habt, dass ihr immer, dass dieser erste Platz in Gefahr geriet oder
was heißt in Gefahr? Es ist natürlich schon so gewesen, dass wir mal 8 Punkte Vorsprung hatten. Dann hatten wir dieses Pokalspiel gegen den 1. FC Köln. 3 Tage später gegen den Tabellenzweiten Elversberg haben wir dann 3-0 verloren. Da waren wir auch wirklich chancenlos, weil wir einfach platt waren wie die Maulwürfe. Mhm. So, und dann hatten wir danach wieder 2 Spiele gewonnen und sind dann zum Tabellendritten Steinbach, die auch noch Aufstiegsambitionen hatten, gefahren, haben dort 1-0 verloren. Und dann hatten wir nach dem Spieltag noch 2 Punkte Vorsprung. Ne? Aber immer mit dem Hinblick, dass wir darauf die Woche kam Koblenz, Steinbach und Elversberg wieder schwere Spiele hatten. Also natürlich ist es so, dass man da auch mal ein bisschen Vorsprung verspielt hat. Aber am Ende des Tages standen immer noch 15 Siege aus 19 Spielen. Und von daher gehst du dann nicht unbedingt davon aus, dass du dann entlassen wirst.
Ja, gut, also ich kenne die Situation jetzt da vor Ort nicht. Ich habe über solche Dinge hier zigmal mit Michael und auch mit anderen Trainern diskutiert. Ich habe es selbst erlebt und ich weiß es auch bei vielen anderen, dass dort manchmal auch viele Leute unterwegs sind, die Situation nicht einschätzen können, die Angst haben vor Entwicklungen, die auch nicht bereit oder in der Lage sind, sich mit einem Trainer gemeinsam ins Boot zu setzen, mal kurzfristig zu analysieren, was ist hier eigentlich los und wie können wir dir helfen und wie können wir es gemeinsam schaffen, sondern die dann oft nur diesen Impuls oder diesen wie so ein Reflex mit dem für mich völlig untauglichen Hinweis auf die, wie sagt man immer so schön, auf die Gesetze des Geschäftes sagen, ich trenne mich. Wenn ich Sportdirektor bin, dann muss ich dafür qualifiziert sein, einen Trainer vernünftig einschätzen zu können, auch wenn ich am Trainingsplatz stehe, zu sehen, erreicht er die Mannschaft, wie spielen sie, ist da eine super Atmosphäre und wenn es irgendwo mal ein bisschen knirscht, dann muss man halt eingreifen können. Wenn ich diese Handlungsmöglichkeiten nicht habe, wenn ich das dann noch nicht mal analysieren kann, das kann ich jetzt in eurem Fall nicht beurteilen, dann kann es schon mal zu Entscheidungen kommen, aber das erleben wir ja seit Jahrzehnten und das ist nun mal so, dass in vielen Fußballvereinen eben auch Leute unterwegs sind, die sich diesen sogenannten Sätzen des Marktes beugen, anstatt einfach mal gemeinsam etwas auf die Beine stellen zu wollen. Kann man das ungefähr so auch in dem Fall so beschreiben?
Ewald, mein Reden, also das ist mit Sicherheit auch ein Punkt, den ich immer wieder auch schon in anderen Diskussionen in den Raum geworfen habe, dass man einfach als Trainer heutzutage auch nicht das Gefühl hat, dass man gemeinsam gewisse Dinge erreichen möchte, dass man frühzeitig auch mal eine Rückmeldung bekommt und sagt, wenn man hätte da nicht mal so oder so agieren können, dass man selber als Trainer auch mal seinen Blickwinkel wechselt. Man hat halt seinen Blick immer in eine Richtung und ist fokussiert auf gewisse Dinge innerhalb einer Mannschaft. Aber deswegen ist es ja meiner Meinung nach umso wichtiger, dass von außerhalb immer mal wieder reflektiert wird, miteinander gesprochen wird und Dinge einfach erkannt werden, die man dann nachher auch gemeinsam angehen kann. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was sich grundsätzlich durch den Fußball zieht, wo mit Sicherheit noch Riesenpotenzial herrscht, um sich dort auch gemeinsam Ziele zu erarbeiten. Ein Sportdirektor sucht mehr oder weniger heutzutage ja die Spieler aus in Abstimmung mit dem Trainer. Also sitzt man ja eh schon gemeinsam in einem Boot. Und sich dann immer, wenn Tag X kommt, zu distanzieren, das ist meiner Meinung nach zu einfach.
Ja, ganz kurz mal,
dass man da mehr zusammenarbeitet und gemeinsam diese Dinge dann auch mal durchsteht.
Ganz kurz nochmal zur Einordnung, dass die Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so genau mit den Gegebenheiten in der Regionalliga beschäftigen, ihr werdet direkt aufgestiegen oder ihr seid jetzt, Saarbrücken ist aufgestiegen, ihr werdet als Erster sozusagen direkt aufgestiegen, es wäre nicht in die Playoffs sozusagen gegangen, ne?
Genau, also in der Regionalliga Südwest hat den Vorteil, dass der Erste automatisch sofort aufsteigt, keine Relegationsspiele mehr bestreiten muss und ja, wie gesagt, jetzt ist die Saison ja auch abgebrochen, dementsprechend Saarbrücken auch aufgestiegen. Jetzt hat der Aufstieg meiner Meinung nach nochmal eine höhere Wertigkeit, diese Dinge auch ein Stück weit an mir festzumachen. Wenn du 19 von 23 absolvierten Spielen an der Seitenlinie standst, dann glaube ich, muss man nicht groß darüber nachdenken, wer da jetzt den Hauptanteil hat.
Ja, und die ich glaube, das erklärt dann auch nochmal die Panik. Also die wollten halt seit 3 Jahren hoch und das war vermutlich irgendwie mehr oder minder auch eine Art Kurzschlusshandlung. So muss man es vermutlich im Nachhinein erklären. Wie kann man die Leute einfangen, Ewald?
Ja, also gegen den Zweiten, gegen den Dritten zu verlieren, aber im Pokal weiterzukommen und immer noch oben zu stehen, das, ich kann es mir vorstellen, dass das so eine Paniksituation ist, wenn man jahrelang versucht aufzusteigen. Aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was du gerade auch gesagt hast, Dirk. Ich habe es ja über lange Jahre erlebt, dieses Gefühl, ich bin nicht alleine im Club, sondern wir versuchen gemeinsam etwas zu erreichen. Und erst dann, wenn man wirklich alle Register gezogen hat, alles diskutiert hat, sich vielleicht voneinander zu trennen, weil man dann gemeinsam sagt, naja, also so geht's, es klappt irgendwie nicht, ist ja auch möglich. So, es gab Situationen, da bin ich mit vollem Recht entlassen worden, es gab andere Situationen, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Und in deinem Fall jetzt, wenn ich in ein Büro gehe, was mir auch schon passiert ist, und denke, wir trinken jetzt eine Tasse Kaffee und sprechen über irgendetwas, was mit dem Job zu tun hat und werde anschließend entlassen, das ist für mich der Offenbarungseid einer sportlichen Führung, weil das ja bedeutet, dass ich ohne jede Diskussion, ohne mal das überhaupt zu thematisieren, ohne mal, Dirk, wie siehst du das, lass uns mal überlegen, das ist für mich ein Offenbarungseid einer sportlichen Führung und hat mit gemeinsamem Angehen von einer Problematik überhaupt gar nichts zu tun. Es tut mir leid.
Ja, ich meine, ich will jetzt auch nicht jammern und irgendwie Mitleid erregen. Die Situation ist halt so, mit Sicherheit sehr ungewöhnlich. Wenn du 2,18 Punkte innerhalb von 3 Jahren, nicht mal über ein Jahr, sondern 3,5 Jahre, 2,18 Punkte im Schnitt holst, ich glaube, da musst du schon lange wälzen, um das mal zu finden. Also auch wenn es nur in Anführungsstrichen Regionalliga ist, aber das zeigt halt schon, dass wir 3,5 Jahre schon vieles richtig gemacht haben. Und ja, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Wir schauen jetzt nach vorne, hoffen, dass sich bald wieder was tut und sind da sehr zuversichtlich auch, dass sich was tut.
Hast du im Nachgang jetzt irgendwie noch versucht herauszufinden, okay, was ist da gelaufen, wer hat da an welchen Strippen gezogen, haben Teile der Mannschaft vielleicht auch gegen mich gearbeitet, da gibt es so Gerüchte, ich sage das jetzt mal wertfrei, ich habe ein bisschen telefoniert und es gab wohl schon Spieler, die da auch irgendwie ein bisschen was gemacht haben, Stichwort Dreierkette, aber sie wollten lieber Viererkette spielen. Hast du einen Schlussstrich drunter gemacht und dich mit diesen ganzen Themen nicht mehr beschäftigt oder hast du schon nochmal versucht rauszufinden, was da eigentlich gelaufen ist?
Ja, also ich muss ein bisschen aufpassen, da ich ja nicht so emotional werde. Aber eins ist ja klar, wenn du eine erfolgreiche Mannschaft hast, dann bedeutet das natürlich auch immer, dass es unzufriedene Spieler gibt. Die hast du immer, egal ob du hinten stehst oder ganz weit vorne stehst. Wenn du natürlich da mit unzufriedenen Spielern hier irgendwelche Stimmungen und Meinungen reinholst, dann ist klar, dass das nicht gerade positiv endet. Ja. Also eins, glaube ich, kann mir jeder glauben und da könnt ihr auch die Mannschaft fragen, ich hatte einen super Draht zu der Mannschaft und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen auch benutzt wird, um von Seiten der Verantwortlichen davon abzuhalten, warum sie das gemacht haben. Also bei aller Liebe, da jetzt von zu sprechen, dass sie lieber Viererkette gespielt hat statt Dreierkette. Nochmal, wenn du 15 Spiele von 19 mit einer Dreierkette gewinnst, dann hast du in der Summe schon mal was richtig gemacht. Wenn du als Viertligist im Achtelfinale des DFB-Pokals stehst, hast einen Zweitligisten und mit dem 1. FC Köln einen Erstligisten ausgeschaltet, dann hast du auch da vieles richtig gemacht. Und dann soll mir keiner kommen, dass es jetzt daran lag, dass du vielleicht eine Dreierkette gespielt hast statt Viererkette, zumal wir situativ in den Spielen auch öfter mal umgestellt haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir völlig verbohrt da in dieser Dreierkette sind und ich mein Ding durchziehen wollte. Ich habe in 3,5 Jahren in Saarbrücken alle Spielsysteme durchgespielt. Von 4-4-2, von Raute, von 4-3-3, alles, was man so kennt, 3-5-2. Also sehr variabel unsere Spielausrichtung immer wieder angelegt. Und ich glaube, dass es einfach ein Stück weit auch so ein bisschen Alibi-Gesuche ist, dass man nach außen hin einfach Gründe hat, um das zu rechtfertigen, was gemacht wurde.
Ja, also ich denke, wir sollten auch jetzt nicht länger darauf rumreiten. Es ist, als du das gerade geschildert hast und als Michael gerade sagte, da kommt, da ist dann irgendetwas. Das wird man immer haben. Du hast es gerade selber gesagt. Es gibt immer unzufriedene Leute. Wenn du lange erfolgreich bist, dann wirst du wahrscheinlich auch eine Mannschaft gefunden haben oder eine Gruppe von 12, 13 Spielern, die am meisten gespielt haben. Also hast du auch Leute, die eben unzufrieden sind, und solche Dinge passieren immer. Und ich kenne dich ja nun von den Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben, und ich glaube, dass du völlig unverdächtig bist, dich mit irgendwelchen Spielern so anzulegen, selbst wenn die nicht spielen, dass es dort irgendeine Berechtigung gäbe, diesbezüglich kritisch zu sein und jemanden zu entlassen, ist einfach nur lächerlich. Also für mich ist einfach diese ganze Entwicklung, die wir seit langen Jahren beobachten, die für mich auch nicht besser wird, dass dieses Hire und Fire, diese für mich nicht vorhandene Qualität.
Alles gut, mach weiter.
Ja, er bohrt sich im Ohr und deswegen rauscht es hier. Und ich werde immer kritisiert, wenn die Technik nicht stimmt. Es ist ohne Worte. Ich sehe das. Du kannst es nicht sehen, Michael. Dirk, ich sehe den Michael hier und sehe, wenn er immer irgendwelche Nebengeräusche verursacht. Aber ist egal. Also für mich ist das eine, leider Gottes, auf vielen Ebenen in Vereinen, in der ganzen Spitze, aber auch in anderen Bereichen, vermisse ich oft diese Professionalität, nicht überall. Es gibt wirklich viele, viele gute Leute, aber wenn ich jetzt über die ganze Breite sehe und wenn ich dann auch noch weiter runtergehe, du bist jetzt dritte Liga sehe, zweite Liga, also auch vierte Liga, ist halt der Anteil von Leuten, die nicht unbedingt diese Kompetenz haben, um mit einem Trainer gemeinsam erfolgreich zu sein. Der Anteil ist mir ein bisschen zu hoch. Das ist leider Gottes so. Und das ist für mich nicht in Ordnung und nicht nachzuvollziehen. Gerade weil eben es sich auch gezeigt hat, dass Kontinuität und gemeinsames Arbeiten mit Leuten, die diese Kompetenz auch haben, eigentlich das Erfolgsmodell sind. Ich möchte das jetzt Saarbrücken nicht wünschen, da bin ich weit von entfernt, aber wenn du jahrelang in eine Mannschaft investiert hast und würdest dann, und du steigst jetzt auf, dann mit einem Trainer dort hineinzugehen, der die Mannschaft in- und auswendig kennt, erfolgreich war, das ist eine andere Geschichte, als dann hektisch rumzuwechseln, dann ist der nächste Wechsel schon wieder vorprogrammiert. Es geht nicht immer nur darum, nach oben zu kommen, sondern es geht auch darum, oben zu bleiben. Und das ist schwieriger. Und das geht nur mit charaktervollen Leuten, mit Strukturen, die passen, die Krisen erprobt sind, wo man auch miteinander sich schon gestritten hat, ausgetauscht hat, weil Krisen in der Liga höher werden immer Krisen aufeinander zukommen. Und dann muss man Krisen erprobt sein und muss eben auch in der Lage sein, sich mal gestritten zu haben, mal konfliktiv und nicht konfliktiv, sondern konstruktiv über Konflikte zu diskutieren. Das sieht für mich dann nicht so aus, als wenn man dann plötzlich jemanden aus dem Lameng entlässt. Das ist kein gutes Zeichen. Also ist egal. Das war jetzt keine Frage. Ich wollte das nur noch mal
unterstützend ja, mitgeben, sozusagen. Ja, okay, machen wir vielleicht einen Strich unter die Saarbrücken-Situation, vielleicht noch mit einer kurzen Einschätzung von dir, weil du ja alle gekannt hast, die da nun auf dem Platz waren. Die Voraussetzungen waren natürlich katastrophal für Saarbrücken. Keine Zuschauer seit 90 Tagen oder was, kein Spiel. Und so war ja irgendwie auch die erste Hälfte. Hast du mitgelitten?
Ja, mitgelitten kannst du dann eigentlich nicht, weil es von vornherein eigentlich ab Minute 11 dann spätestens, als das 1-0 fällt, mehr oder weniger dann auch schon gelaufen war. Ne? Also wie gesagt, die Voraussetzungen hätten schlechter eigentlich nicht sein können. All das, was letztendlich auch diesen Pokalwettbewerb ausmacht, ne? So ein heimisches Stadion, gerade jetzt Saarbrücken mit Völklingen, dieses halbe Stadion, was nur 7.000 Zuschauer fasst, mit diesem aufgestellten Flutlicht, ne, wo sich eine Bundesliga-Mannschaft dann auch nochmal dran gewöhnen muss. Keine Zuschauer da, also plus 90 Tage überhaupt keinen Wettbewerb gehabt. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Deswegen fand ich es einfach schade, dass wenn du als kleinerer Verein so ein Highlight hast, dass du es dann nicht wirklich ausleben und auch genießen kannst. Das war ein bisschen schade und mit Sicherheit für die Fans auch sehr, sehr enttäuschend. Aber gut, wir konnten es alle nicht ändern. Die Zeit ist heute so, die Situation ist so und dementsprechend muss man irgendwie sehen, dass dieses Spiel absolviert wird.
Ja. So, wie geht's für dich jetzt weiter? Mittlerweile ist es ja so, auch die Trainer haben mittlerweile eine sehr große Anzahl, zumindest Berater. Es ist viel Seilschaften, denke ich mal, in der gesamten Branche. Bist du als Einzelkämpfer unterwegs oder hast du jemanden, der versucht, für dich auch was an Land zu ziehen?
Nee, heutzutage ist es natürlich gerade im Trainerbereich so, dass es nur über Netzwerk geht. Und die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht. Ich hatte jetzt eigentlich seit meinem 19. Lebensjahr, also fast 28 Jahre hatte ich meinen Berater, den Manfred Simon, an meiner Seite, der aber da jetzt auch nicht mehr in diesen Themen so tief drin ist und habe jetzt eigentlich kurz vor Corona eigentlich mit dem Professor Dr. Buchberger einen neuen Berater, der sich auf Trainer spezialisiert hat, unter anderem Uwe Neuhaus, Jos Luhukay, Uwe Koschinat, ja, und da wollen wir jetzt die Zukunft gemeinsam angehen und ich hoffe natürlich, dass sich da jetzt bald auch wieder was tut.
Okay, das heißt, Hoffnung ist da, dass du vielleicht zur neuen Saison irgendwo einsteigen kannst.
Ja, definitiv. Ja.
Ewald macht sich Notizen, worum geht's da bei dir?
Wenn du nach so kurzer Zeit schon keine Ideen mehr für weitere Fragen hast, dann lass mich das Gespräch weiterführen.
Ich habe noch 100 Fragen, aber ich bin ein bisschen irritiert gerade, dass du hier aussteigst oder
kommt ich steige ich kommt nein ich steige nicht ich steige nicht aus. Also ich bin einfach nur, ich freue mich einfach mit dir zu sprechen, Dirk, und wenn ich dich reden höre, dann geht mein Herz auf, weil ich sehe, du bist jemand, wir haben ja damals schon lange zusammengearbeitet, der aus dem Leben kommt, aus dem Fußball kommt und all diese Dinge auch einschätzen kann. Das ist für mich so etwas ganz, ganz Wichtiges. Dass man, wenn ich dich reden höre über eine Mannschaft, über Spieler, wenn du ein Spiel analysierst, auch gestern im Fernsehen, dann zeig mir das, wie du die Zusammenhänge begreifst. Und für mich gibt es eben, gerade im Trainerjob, gibt es zwei Dinge, die oder in jedem Job, wo man mit Menschen zu tun hat. Das eine ist natürlich die Fachkompetenz, das ist ganz klar, aber Fachkompetenz bringen ganz, ganz viele Menschen mit. Das andere ist eben auch die emotionale Kompetenz, dass man es schafft, eine Mannschaft hinter sich zu versammeln, dass man es schafft, auf Menschen zuzugehen, und das ist manchmal wichtiger als diese anderen Dinge, und das wird oft falsch eingeschätzt. Ich glaube, dass wenn man eine Gruppe führen will, dass es viel, viel wichtiger ist, ein Vertrauensverhältnis zu den Leuten zu haben, selbst wenn man mal anderer Meinung ist, aber auf der Basis eines Vertrauensverhältnisses kann man diese Dinge auch besprechen. Hat man das Vertrauensverhältnis nicht, dann können einem andere Dinge eben zu Fall bringen, weil eben keine Grundlage da ist. Und das gefällt mir, wenn ich dich reden höre über Menschen, über Spiele und über Fußball. Das ist genau das, was ich mir vorstelle, wie ein Trainer sich zu verhalten hat. Und da freue ich mich einfach drüber, wenn ich das höre.
Ja, vielen Dank für die Blumen, Ebert. Aber ich meine, eins ist klar, also ich glaube, jeder Trainer heutzutage, wir genießen hier in Deutschland, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ausbildung, was die Trainer angeht. Dementsprechend sind die auch alle gut aufgestellt. und jeder kennt alle Systeme, kann alle Variationen und alle Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass das Thema Mannschaftsführung, ich glaube, wir sehen es vor allen Dingen auch gerade wieder bei Bayern München, die Mannschaft hinter dich zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie gemeinsam die Ziele erreicht, mit dem Trainer gemeinsam, und dass du versuchst, so wenig Spieler wie möglich zu verlieren, dann hast du halt dann auf einmal auch die Möglichkeit, wirklich erfolgreich zu sein. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass gerade Bayern München aktuell ein Riesenbeispiel dafür ist, was ein Trainer letztendlich jetzt, ohne dass der Nico ja weniger Qualität in seinen Trainertätigkeiten hat, aber Hansi Flick hat es einfach geschafft, irgendwie wieder einen Müller zu aktivieren, die Spieler hinter sich zu bringen, so dass man gemeinsam wieder das Gefühl hat, ja, wir ziehen alle an einem Strang und wollen gemeinsam erfolgreich sein. Und diesen Weg geht Bayern München gerade.
Dabei interessiert mich allerdings, ich meine, du hast mit Nico, glaube ich, sogar in Leverkusen zusammen gespielt. Hat er nicht im Grunde fast Ähnliches erfahren wie du, jetzt mal abgesehen davon, dass es nicht so eine Knall-auf-Fall-Trennung war, aber das, was in der Schlussphase unter Kovac gelaufen ist, hat doch dann auch wieder mit der sportlichen Führung zu tun, oder nicht, dass solche Dinge dann überhaupt im Kader möglich waren?
Definitiv ist das auch eine Aufgabe der sportlichen Leitung, dafür zu sorgen, auch Spieler mal zurechtzurücken und nicht alles nur dem Trainer zu überlassen, sondern du musst ja als Trainer, wenn du Entscheidungen triffst, auch ein, zwei Personen mal hinter dir haben, die sagen, nee, der Trainer hat recht, genau so soll es gehen. Und wir tragen das mit. Aber wenn natürlich die einzelnen Spieler, nachdem sie dann vom Trainer mal irgendwie eine Ansage bekommen haben, die Möglichkeit haben, zum Sportdirektor oder zum Vorstand zu rennen und zu jammern, das ist natürlich fatal für jeden Trainer. Da kannst du nur verlieren, da hast du keine Chance.
Genau so ist das. Natürlich kann man solche Dinge auch immer nur aus der Entfernung beobachten, aber ich habe ja zu dem Zeitpunkt war ich ja oft bei Sky und habe auch mitkommentiert und die Spiele gesehen, und die Häufigkeit von auch öffentlicher Kritik an Nico, die war natürlich exorbitant. Ja. Und das ist auch etwas, Bayern München steht nun mal im Fokus. Und jeder spricht 10-mal mehr über Bayern München als über Mainz 05. Ohne jetzt despektierlich sein zu wollen. Und das kann auch eine Vorlage sein für Journalisten, auch für Spieler letzten Endes. Das geht ganz schnell, dass ein Trainer plötzlich zur Disposition steht. Nehmen wir Lucien Favre in Dortmund, der ganz klar Zweiter ist, der die Weltklasse-Spiele liefert. Und wenn er ein Spiel, je nachdem in der Rückrunde superklasse spielen, ein Spiel nach dem anderen gewinnen, ohne Gegentore, dann verlieren sie ein Spiel gegen Bayern München. Und dann muss er sich die Frage verlassen, ja, denken Sie, dass Sie jetzt entlassen werden, weil Sie nicht deutscher Meister werden?
Ja.
Das ist wirklich lächerlich, aber wie gesagt, ich glaube, dass du völlig recht hast, dass man diese Dinge eben gemeinsam angehen muss. Und als Trainer musst du halt aufpassen. Ich weiß nicht, was Nico gemacht hat. Es gab die eine oder andere Äußerung über Thomas Müller zum Beispiel. Das ist natürlich unglücklich. Ich weiß nicht, ob es richtig wiedergegeben worden ist. Aber solche Fehler darf ich mir nicht erlauben, wenn es denn so war. Also ich habe dann, er hat mal irgendetwas gesagt, was dir natürlich sofort um die Ohren fliegt. Also da ist es ganz, ganz wichtig, und das weißt du auch, dass man eben auch öffentlich jetzt nicht jemanden an die Wand nagelt oder, sagen wir mal, unabsichtlich jetzt irgendeinen despektierlichen Spruch macht. Aber im Grunde genommen sehe ich das genauso, hast du völlig recht, dass man eben eine Phalanx bilden muss. Mit Spielern muss man immer reden und diskutieren können, aber es darf nicht sein, was du gerade gesagt hast, dass Spieler sich beschweren dürfen. Ich denke, ich erinnere an Dortmund, das ist jetzt alles für die jüngeren Zuhörer vielleicht weit weg, aber es gab mal eine Zeit in den 90er Jahren auch, wo dann Dortmund auch so eine Ansammlung von Weltstars versammelt hat, die dann auch hochgehen konnten zum Vorstand und sich über den Trainer beschweren durften. Dann kannst du nach Hause gehen und hast keine Chance, letzten Endes.
Ja, das Problem ist ja nur, egal welcher Trainer kommt, das Problem bleibt ja. Es verschiebt sich nur auf den neuen Trainer und dann hast du ein bisschen Zeit gewonnen, aber das Problem kommt ja wieder.
Es geht um die Unternehmenskultur, um die Kommunikationskultur innerhalb einer Gruppe, innerhalb eines Vereins, völlig klar.
So, dann lass uns doch noch mal ein paar Highlights deiner Fußballkarriere streifen. Du hast ja sehr lange, also das wäre für heute, glaube ich, ungewöhnlich, bei Fortuna Köln gespielt, bis du 25 warst. 230 Spiele alleine für Fortuna Köln. Und dann der Wechsel nach Leverkusen. Hat dann Kalli eine Idee gehabt oder wie lief das damals?
Dazu muss man halt erstmal wissen, dass ich als gebürtiger Kölner halt fast meine ganze Jugend, außer 2 Jahre, bei Fortuna Köln auch in der Jugend gespielt habe. Dementsprechend auch eine extrem hohe Identifikation zu diesem Verein hatte. Wenn du dann anschließend deine ersten Schritte als Fußballprofi in der zweiten Liga bei Fortuna machst, dann ist das halt auch so eine emotionale Sache. Mhm. Mein Ziel war es halt immer, mit der Fortuna mal in die erste Liga aufzusteigen. Deswegen war ich relativ lange da und habe natürlich dann irgendwann auch mit 25 mal erkannt, das wird hier mit 50 wird das. Irgendwann muss er auch mal ein paar Euro verdienen. Jeder kennt Glitzuhr John Löring, der kam mich dann als der Lehrling im eigenen Betrieb wird immer klein gehalten, also dementsprechend auch nicht viel verdient da. Gut, und dann war es halt so, dass ich für den 1. FC Köln zum damaligen Zeitpunkt nie gut genug war. Und Kalli kannte mich halt auch aus der Zeit, der hat mich in der D-Jugend schon mal ein Jahr nach Bayer Leverkusen geholt.
Okay.
Und da erkannten wir uns schon und hat das dann nachher als Profispieler dann nochmal gemacht. Und dann bin ich halt mit 25 Jahren zu Bayer Leverkusen gewechselt.
Okay. Gut, dann nochmal eine Rückfrage nochmal kurz zu Löring. Das heißt, da hast du versucht, auch ein paar Euros oder Mark damals rauszuholen und er hat gesagt, nee, lass mal, Junge, oder wie? Das reicht.
Ich weiß das wie heute. Es ist ja immer so, ne? Wenn du aus dem eigenen Betrieb dann aufsteigst, dann wirst du schon relativ klein gehalten. Also ich habe in den 6 Jahren, wo ich dann Profi bei Fortuna war, 2-mal meinen Vertrag verlängert mit einigen Knebeldingern, die, glaube ich, heute unsäglich wären. Fakt ist aber auch, dass er mir bis zum letzten Tag gesagt hat, bei mir bekommt keiner eine Auflaufprämie. Das habe ich ihm immer geglaubt. Und jeder Spieler, der kam, hat mir dann von seinen Auflaufprämien erzählt. Das war schon hartes Brot.
Ja, also für die jüngeren Zuhörer muss man nochmal sagen, Jean Löring war ein Unternehmer, der über lange, lange Jahre Fortuna Köln geleitet hat, unterstützt hat als Sponsor, glaube ich. Und das war die Gestalt in diesen Jahren. Und ich habe selbst Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt gerade gesehen, du warst bis 97, glaube ich, beim, bis wann warst du da?
Bis 97.
Genau, und ich war ja von 95 bis 97 bei Teneriffa mit dem Jupp Heynckes als Co-Trainer nochmal und habe dann Angebote aus Deutschland bekommen. Ein Angebot von Hansa Rostock aus der ersten Bundesliga und ein Angebot von Fortuna Köln aus der zweiten Bundesliga. Und
das hätte ich gern gesehen. Das hätte ich gern gesehen,
die beiden zusammen. Und bin so 2-3 Wochen, die Saison war im Grunde genommen gelaufen, ich bin 2 Wochen vorher aus Spanien abgereist, in Absprache mit Club und Jupp, um diese Verhandlungen zu führen und war dann irgendwo in der Eifel in dem, was ist das, so ein Schloss oder was hat der
schon? Ja, der hatte so ein Riesenschloss da in der Eifel, ja.
Genau, mit so ein wunderschönes Anwesen, mit Blick so in die Karibik hinein da und da habe ich dann gestanden und habe mit Jean Löring gesprochen und danach bin ich nach Rostock hochgefahren. Also ich habe so ein bisschen einen kleinen Einblick gehabt und das war die Zeit halt damals. Und dann bin ich ja auch 2 Jahre später zum FC gegangen, wo wir uns dann getroffen haben. Und da war Jean Leung ja, glaube ich, immer noch da, ne?
Ja, genau.
Ja. Ich bin gerade mal auf eurer Mannschaft, um nochmal kurz für Nostalgiker, Fortuna Köln Saison 96-97, nur mal kurz ein paar Namen zu nennen. Azuzi, Akonor, Anton Hai, Krieg, Lottner, Bredaric, Edgar Schmidt. Da waren ja ein paar Leute dabei. Und ich glaube, die haben auch alle nicht nur 35 Mark damals verdient. Du musstest, glaube ich, gehen, oder?
Ja, ich musste endlich mal ein paar Euro verdienen. Ja, oder D-Mark damals
noch. So, und dann Leverkusen. Ja?
Wir hatten schon immer eine gute Mannschaft. Also schon
absolut.
Auch immer wieder dazu bekommen. Ne? Waren auch immer wieder mal so dran, aber es hat nie für ganz oben gereicht, leider.
Okay, und dann Schockwechsel nach Leverkusen und dann ging es unter Christoph Daum in die Vorbereitung. Wie war das so?
Ja, das war, also da sage ich im Nachhinein immer noch, man wird ja dann immer gefragt, welche Trainer waren am prägendsten, ne, wo hast du am meisten mitgenommen. Und ich kann da wirklich ganz ehrlich sagen, dass ich von ganz vielen Trainern eigentlich sehr viel immer wieder mitgenommen habe und das nie an einem festmachen würde, sondern was ich sagen kann, dass für mich Bayer Leverkusen die lehrreichste Zeit war, weil ich natürlich als Fortuna Eigengewächs und dann 6 Jahre zweite Liga Fortuna Köln dann auf einmal zu diesem großen Bayer Leverkusen kam. Mhm. Unter einem Trainer Christoph Daum, zu einer Mannschaft, die eigentlich fast nur aus Nationalspielern bestand. Mhm. Ja, mit einem Jens Nowotny, Carsten Ramlo, Jan Heinze, Erik Mayer, Ulf Kirsten, also Emerson, Seroberto, ja. Paulo Wink, also und da war es natürlich für mich Christian Wörns, wie die Eich, also Wahnsinnsmannschaft, wo du dann als kleiner Zweitliga-Fuzzi dann da hinkommst und denkst, boah, Respekt, Respekt. Und trotzdem muss ich sagen, war es eine tolle Zeit. Ich habe ja nur etwa 1,5 Jahre dort gespielt. Es ging für mich richtig, in Anführungsstrichen, beschissen los, weil ich in der Sommervorbereitung schon eine Knieverletzung bekam, einen Knorpelschaden, wo ich operiert wurde. Das hat sich dann 3-4 Monate hingezogen, musste ich nochmal operiert werden, sodass dann fast schon Winterpause war. Dementsprechend der Anfang auch schwierig war, aber trotzdem muss ich sagen, dass jede Trainingseinheit mich wirklich weitergebracht hat, weil das alles so Topstars waren, die auf höchstem Niveau auch trainiert haben, mit einem Trainer, der natürlich taktisch und auch vom Mentalen her dich wirklich gefordert hat. Und deswegen sage ich, auch wenn ich nur 17 Bundesligaspiele und ich glaube 3 Champions League Spiele waren es nachher für Leverkusen gemacht habe, war es für mich die lehrreichste Zeit.
War das so, dass du da akzeptiert warst oder haben dich einige das auch spüren lassen, so nach dem Motto, naja, hier kommt Fortuna Köln? Oder war das nicht so in der Truppe?
Nein, also durch die Nähe, dass man natürlich Köln, Leverkusen, glaube ich, kannte man mich auch in Leverkusen, auch wenn ich nur als Zweitligaspieler kam. Also da hatte ich überhaupt keine Probleme mit. Ich war voll akzeptiert und muss auch sagen, dass auch damals Christoph Daum eigentlich von mir sehr angetan war und mich auch nach dieser Verletzungsmisere immer wieder versucht hat, auch in die Mannschaft reinzukommen, weil er gemerkt hat, ich habe ein gewisses Potenzial. Mhm. Aber wenn du natürlich zur damaligen Zeit meine Position, Jens Nowotny auf dem Libero-Position oder Jan Heinze, linker Außenverteidiger, das waren die Positionen, die ich damals besetzt hatte. Wenn du solche Spieler verdrängen willst, dann reicht es ja nicht, wenn du einfach nur mitspielst, sondern da musst du besser sein als die vorher. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich auch in der Konstanz einfach nicht geschafft, dort meinen Posten dann so zu festigen, dass der Trainer dann gezwungen war, hätte mich länger auf diesen Positionen.
Ja, ich hab hier ein Spiel gefunden, da hast du sogar mit Bayer gegen Ewald lustigerweise gespielt, sehe ich hier gerade. Leverkusen gegen Hansa 3-1. Und wie du sagst, Kovac, Happe, du Libero wohl hinten, das hat man ja auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass das damals noch so war. Und dann Heinze, Emerson, Nowotny, Beinlich, Ring, Kirsten. Also und Bank, Kovac, Lehnhoff, Seroberto, Erik Mayer. Okay, also da war das, was du gerade gesagt hast, ist einfach bestätigt.
Welches Spiel war das? War das ganz am Anfang der Saison?
Erster
Spieltag. 98, 99, ne?
Erster Spieltag, ja.
Ja, ich kann mich an das Spiel erinnern. Ich kann mich an das Spiel erinnern. Das war eine heiße Geschichte. Aber ich hätte jetzt, als du jetzt eben, als wir die ganze Zeit von diesen Spielern gesprochen haben, da wollte ich dich eigentlich fragen, wieso hast du dich denn da nicht durchgesetzt? Ich meine, das ist, ich vergleiche das so ein bisschen, da war ich ein bisschen jünger, als ich nach Borussia Mönchengladbach kam von Arminia Bielefeld. Das war damals die beste Mannschaft in Deutschland 1977. Und so ist es mit Leverkusen auch gewesen. Das war eigentlich, als du jetzt da angekommen bist, ich meine, das war eine Weltklasse-Mannschaft letzten Endes. Und das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass du da super viel profitiert hast und auch vom Christoph Daum sehr viel gelernt hast. Also das ist ja eine, auch wenn du jetzt nur ein Jahr da warst, aber ich kann mir das lebhaft vorstellen. Ich habe das selbst so empfunden. Das ist so ein Jahr, was man einfach nicht vergisst und was man mitnimmt, wo man plötzlich auf einem ganz hohen Niveau trainiert, von Weltklasse-Spielern umgeben ist und auch noch mit einem Top-Trainer zu tun hat. Also besser kann es nicht laufen.
Ja.
Selbst wenn man dann nicht so viel spielt, das ist eben so. Ja.
Okay, ja. Und dann ging es relativ nahtlos irgendwann zum FC. Deine beste Zeit, ich glaube, das ist unstrittig.
Ja, nahtlos würde ich jetzt auch. nahtlos würde ich jetzt nicht sagen, weil das war schon ein bisschen Arbeit auch für Kalli und damals Hannes Linsen in sportlicher Leitung. Also, weil natürlich Leverkusen und Köln eine gewisse Rivalität und Kalli hat halt einerseits am Anfang immer wieder versucht, sagte, ich lasse dich nicht nach Köln gehen. Dann kam man mit Mönchengladbach, dann kam man mit Stuttgart, also diversen Vereinen, die, wo ich hätte auch hingehen können. Ja. In der Bundesliga auch bleiben können, aber ich wollte damals unbedingt auch zum damaligen Zweitligisten 1. FC Köln, weil es einfach meine Heimatstadt war und mein Verein ein Stück weit auch. Und das war schon ein Hin und Her, da waren schon einige Verhandlungstage für nötig, damit letztendlich Kalli dann auch ein Einsehen hatte und gesagt hat, ja gut, dann lasse ich dich halt zum FC gehen.
Kallis Lieblingssport war ja, wo wir später und ich auch, drunter gelitten haben, also auch vorher schon drunter gelitten habe, ja, die besten Spieler wegzuholen. Ne? Also und wenn, sei es nur, um den FC klein zu halten. Der hat ja auch, denk mal dran danach, der hat uns jedes Jahr den besten Sechser weggenommen. Erst war es der Pascal Ojikwe, dann war es der Hanno Balic und der Pascal hat gar nicht gespielt da. Also das war eigentlich sein Lieblingssport. Und umgekehrt jetzt jemanden zum FC gehen zu lassen, das ist klar, dass ihm das nicht gefällt.
Ja, ja, genau so war es.
Aber sag mal, wieso steht hier bei mir in der Liste, dass du im November 98, wann bist du, also bis Oktober 98 in Leverkusen, konnte man zu dem Zeitpunkt mitten in der Zeit noch wechseln?
Also ich meine, dass September 98 hätte sein müssen. Bin ich mir aber jetzt auch nicht 100% sicher, aber ich glaube, September 98 wäre das gewesen.
Ja, also noch innerhalb der, bei mir steht 10 und ab Köln ab 11.98, das geht doch gar nicht. Du hast doch einen laufenden Vertrag gehabt, der dann aufgelöst wurde wahrscheinlich, oder?
Genau. Also ich kann es jetzt auch nicht mehr 100%ig sagen, aber es war auf jeden Fall, die Saison lief natürlich schon und zum damaligen Zeitpunkt unter Bernd Schuster beim 1. FC Köln auch überhaupt nicht erfolgreich, nachdem der FC das erste Mal in die zweite Liga abgestiegen war. Das war mehr oder weniger ein Katastrophenjahr für den FC in der zweiten Liga. Und ich bin dann irgendwie am 12., 13. Spieltag dazugestoßen. Ich weiß es nicht.
Ich erinnere mich dunkel. Ich war da sogar mal, da war Premiere gerade angefangen, auch zweite Liga zu übertragen. Ich war da einmal beim Training beim FC. Da warst du dann noch nicht da, logischerweise, in der Hinrunde. Und da war Schuster wirklich wirklich der beste Fußballer auf dem Platz und hat dann immer ein paar Dinge gemacht und danach hat er immer nur mit dem Kopf geschüttelt. Du hast das ein bisschen angehoben dann in der Rückrunde, ja?
Ja, wir sind ein bisschen besser geworden, aber ohne da auch nur annähernd eine Chance zu haben, nochmal oben reinzurücken. Ne? Also dementsprechend war das ein sehr enttäuschendes Jahr für den 1. FC Köln. Ja, und dann kam ja unser Heilsbringer Ewald Lien.
Ach, der war ja, ist klar. Ja. Und da hast du gedacht, um Gott deswegen, das gibt's doch nicht. Was war die erste Reaktion?
Moment mal, ich bin gerade, bevor ich jetzt vergesse, warum habe ich das denn jetzt hier nicht? 7, 98, 99, um das mal auf den Punkt zu gehen hier. Die 16 Spiele, du hast in der Saison 98, 99.
Jetzt kommt der Detektiv Lienen. Jetzt müssen wir kurz, einen Moment warten, bis er seinen Computer hochgefahren hat, seinen C64.
So, jetzt weiß ich, warum die das hier reinschreiben auf dieser Seite. Aha. Dein erstes Spiel war am 30.11.98 Köln gegen Karlsruhe 4:1.
Ja, genau. Okay.
Ja, wie kann das, also du kommst im September und dann lässt er dich 2 Monate nicht spielen oder? So wie ich, oder was?
Dann wird das so gewesen sein.
Das war kurz, das war Ende November. Ja. Vertragsauflösung und dann haben sie irgendeinen Weg gefunden, dass er schon wieder spielen kann.
Ja gut, das muss ja auch, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, wie das seinerzeit war. Weil ich sehe hier bei Leverkusen, hast du am 4. Spieltag, am 12.9. nochmal gespielt. Das muss ja auch irgendwie gepasst haben von der Spielberechnung. Ja, komm,
egal. Das ist
nicht zu päpschig sein. Alles klar, dann machen wir weiter.
Aber interessant ist in dem Punkt, finde ich, schon noch das, was du gerade gesagt hast. Du hast mit diesen ganzen Topstars zusammengespielt, ja, und das Training war im Grunde wie ein Wettkampf jeden Tag. Ohne jetzt despektierlich zu sein, aber wenn ich mir jetzt die Aufstellung vom FC angucke vom Ende November 98, was hast du denn da so gedacht, als du denn da auf dem Platz standst? Also das war ja ein klitzekleiner Unterschied von der Qualität. Wie geht man damit dann um?
Ja, das habe ich jetzt nicht so bewusst wahrgenommen, dass die Qualität natürlich zwischen einem ambitionierten Champions-League-Teilnehmer und einem Zweitliga-Kader eine andere ist, das ist klar. Aber was halt auffällig war, dass die Mannschaft damals extrem zerstritten war untereinander, ganz viele Gruppen waren, und wo jeder eigentlich sein eigenes Süppchen gekocht hat, beziehungsweise die kleinen Gruppen sich gegenseitig bekämpft haben. Und da war ich eigentlich vom ersten Tag an damit beschäftigt. Wir hatten auch einen Psychologen eingeschaltet, der die Mannschaft mitbetreut hat, diese Grüppchenbildung rauszubekommen und dass man dafür sorgt, auch gemeinsam diese Dinge wieder anzugehen. Da sind wir wieder beim Ausgangspunkt unseres Gesprächs heute. Ne? Also gemeinsam Erfolg zu haben. Und ich war halt in meiner aktiven Laufbahn auch oft Kapitän, dementsprechend immer auch Verantwortung für das Gesamte gehabt. Und da war es mir von dem ersten Tag an, wo ich dann dahin kam, habe ich gedacht, wo bist du hier gelandet? Direkt der Psychologe. Und dann sind wir mal nach Chile geflogen, ins Trainingslager. Da saßen wir jeden Tag mit dem Psychologen in kleinen Gruppen zusammen, wie wir es schaffen, wieder eine Mannschaft zu werden. Und ja, das war das Auffälligste. Und nicht unbedingt, dass da vom Niveau her natürlich ein anderes ist als bei Bayer Leverkusen.
Und wie habt ihr das gelöst letztendlich? Ging das dann nur, indem dann auch gewisse Leute gehen mussten?
Also das ist ja so, du kannst ja keinen Charakter verändern. Und wenn du gewisse Charaktere innerhalb einer Mannschaft hast, dann kannst du die mal kurzfristig ändern. Aber sobald ja wieder irgendwie etwas negativ läuft, gleiten die ja wieder in ihren wahren Charakter zurück. Und dementsprechend hatten wir kurzfristig mal ein bisschen Erfolge. Aber langfristig kannst du das dann nicht so manipulieren, dass du dann auch wirklich, dass das auf ehrlichen Füßen steht. Und dementsprechend war es natürlich die größte Aufgabe, den einen oder anderen da auszusortieren und natürlich auch charakterstarke Spieler dazu zu bekommen. Und wir haben, glaube ich, Ewald, zu der Saison dann, als du kamst, glaube ich, einen riesen Umbruch gehabt mit vielen jungen Spielern, auch aus Zweitvertretungen. Also das war schon ganz wichtig, da erstmal wieder die Mannschaft zu vereinen.
Okay, so, und dann geht's los. Nochmal die Frage. Der neue Trainer heißt Ewald Lienen und der erste Gedanke von Dirk war, oh Gott, oder mal gucken.
Nein, überhaupt nicht. Also ich weiß jetzt nicht mehr, welche. Aber mit Sicherheit, nein, wirklich nicht. Mit Sicherheit keine negativen Gedanken, weil ich war ja gerade ein halbes Jahr da und habe die Mannschaft kennengelernt und wollte mit dem ersten FC Köln, weil es einfach mein Verein auch war, Erfolg haben. Und dadurch, dass alles so negativ lief in dem ersten Zweitliga-Jahr für den ersten FC Köln, ging es nur um eins, diesen Verein wieder in die erste Liga zu führen. Und unter welchem Trainer, mit welchen Mitspielern, völlig egal. Und persönliches Ego hinten anstellen. Also wie gesagt, ich kannte Ewald ja auch gar nicht. Also von daher bin ich da total optimistisch auch mit umgegangen. Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, da irgendwie Vorurteile gehabt zu haben oder sonstiges, gar nicht.
Also es gab keinen Ruf, der ihm vorauseilte, sagen wir mal so.
Nein, also keinen, der mir jetzt wirklich bewusst wäre. Da müsste ich lügen, um da irgendwas mir aus den Fingern zu saugen. Definitiv nicht.
Das, worauf Michael anspielt, das hat sich im Laufe der Zeit danach erst ergeben, dass dann manche Journalisten sich darauf gestürzt haben, der will den Leuten vorschreiben, was sie zu essen haben und dann sollen sie sich auch noch professionell verhalten. Also dann sollen sie nicht so viel Alkohol trinken und nicht so viel rauchen und nicht all so ein Quatsch. Also das, was in anderen Sportarten schon seit Jahrzehnten gang und gäbe war, das mussten wir im Fußball notgedrungen, also sagen wir mal, ein bisschen nachträglich einführen. Darauf bezieht sich Michael jetzt. Aber das war damals zu Rostocker Zeiten ja noch gar nicht so. Also als ich habe ja relativ frühzeitig, das konntet ihr ja dann damals nicht wissen, aber ich habe mit dem Hannes Linse und mit dem Präsidenten Kaspers eigentlich schon frühzeitig nach meiner Entlassung in Rostock im März schon Kontakt gehabt und das war, sie wollten mich zur neuen Saison auf jeden Fall installieren und wir waren uns sehr früh einig und ich konnte dann den Rest der Saison, die letzten 10 Spiele fast verfolgen. Und ich habe dann im Stadion gesessen, im Müngersdorfer Stadion, und das, was du jetzt gerade berichtet hast, diese Zerstrittenheit innerhalb der Mannschaft, Dirk Schuster, sage ich schon,
Na, der war auch da. Das war wahrscheinlich jetzt vielleicht Freud. War vielleicht Freudscher Versprecher.
Nein, nein. Ja. Dirk war Spieler und Bernd. Und Bernd war Trainer. Und für mich war das unglaublich, das zu sehen. Ein volles Stadion beim FC Köln, noch im alten Müngersdorfer Stadion. Und eine Mannschaft, die überhaupt nicht zusammenspielte, die nicht zusammenhielt, die auch vom Publikum überhaupt nicht akzeptiert wurde, die wenn der Ball wegsprang, dann hat das ganze Stadion aufgestöhnt mit dem Erfolg, dass sich gar keiner mehr getraut hat, irgendwas Riskantes zu machen. Und es war unglaublich. Und ich habe dann, so wie ihr mich ja auch kennt, habe ich dann schon auf der Tribüne mich mit den Leuten angelegt und habe gesagt,
hört doch mal auf,
ihr Vollidioten hier. Die wussten natürlich nicht, die kannten mich, aber die wussten nicht, dass ich schon hier irgendwie in der Warteschleife stand. Aber ich habe sie dann angemacht und habe gesagt, warum kommt ihr denn eigentlich ins Stadion? Ihr bekommt den Fußball, den ihr verdient. Wenn ihr denkt, ihr seid nicht Teil der Veranstaltung, dann kriegt ihr auch das, was ihr hier macht. Wenn ihr nur aufstöhnt, ich denke immer, wenn man hier hingeht, dann möchte man, dass die Leute erfolgreich sind. Also unterstütze ich sie doch und pfeife nicht bei jeder Gelegenheit. Also das war ein richtiges Lehrstück, diese letzten 2 Monate, die ich da im Stadion verfolgen konnte, inklusive der Gefahr, dass ich meinen Job gar nicht antreten konnte. Ja klar, es war irgendwann mal, ich weiß nicht, irgendein Heimspiel habt ihr dann verloren gegen Oberhausen oder wie auch immer, oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam man dann sogar, das war ja das erste Jahr vom 1. FC Köln in der 2. Bundesliga, richtig?
Das war das grundsätzliche Problem, dass das natürlich überhaupt nicht akzeptiert wurde in Köln, dass der FC in der 2. Liga spielt. Das gibt's doch nicht.
Genau so. Also es gab einen Sportchef bei Bild, Karl-Erich Jäger, der mir dann, ich war dann irgendwann mal eingeladen dort, der hat dann zu mir gesagt, wenn der FC in der 2. Liga geht, dann gehe ich gar nicht ins Stadion. dann komme ich gar nicht erst.
Ja, also das war die Einstellung damals, ja.
Genau, also insofern, da habt ihr recht, das muss man verstehen. Aber das war ja schon immer so ein übertriebenes Anspruchsdenken, was ich dann später als Trainer ab Sommer dann natürlich auch so ein bisschen kritisiert habe öffentlich und habe gesagt, Leute, ihr müsst mal aufwachen. Wir sind hier, sowohl die Mannschaft als auch die Zuschauer, wir sind in der 2. Bundesliga und wir wollen gemeinsam erfolgreich sein. Und die Zeiten, wo das Geisburg-Heim das beste Trainingszentrum der Welt war, in den 60er Jahren, die sind ein bisschen vorbei. Also ich habe mal so ein bisschen mich als der Dompteur aufgespielt und habe dann so ein bisschen eben auch diese übertriebene Anspruchshaltung kritisiert, wo man wirklich geglaubt hat, gar nicht registriert hat, dass man in der 2. Liga war, sondern gedacht hat, naja, also was soll der ganze Scheiß hier? Wir sind doch eigentlich, müssen wir um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Und das ist natürlich weder für eine Mannschaft noch für die Atmosphäre in einem Stadion eine positive Grundlage, sage ich mal. Wie hast du es empfunden damals?
Ja, es war natürlich Anspruchsdenken. Nach dem ersten Jahr 2. Liga wurde dann auch ein bisschen relativiert. Also da kam schon ein bisschen mehr Bescheidenheit auch rein. Und ich glaube, dass du natürlich zu dem Zeitpunkt auch genau der Richtige warst, der diesem Verein wieder in die Schranken gewiesen hat und die Richtung vorgegeben hat, ne? Nämlich das, was du ja selber immer gepredigt hast, und das ist eins dieser Dinge, die ich auf jeden Fall von dir mitgenommen habe, diese Demut, diese Bescheidenheit an den Tag zu legen, nicht zu denken, wie stark und wie toll ich mal in den vergangenen Jahren war, sondern sich gewisse Dinge immer wieder neu zu erarbeiten und sich Respekt zu erarbeiten und demütig zu sein, auch wenn man mal ein paar Spiele gewonnen hat. Also das waren schon wichtige Faktoren, weil eins war ja auch klar, wir mussten ja erstmal wieder alle miteinander vereinen. Also die Fans waren ja sowas von stinkig auf die Mannschaft und auf den Verein und das war ja alles in sich zerrissen und auf sehr wackeligen Füßen. Und ja, du kamst halt mit deiner Art dann, diese Dinge auch anzusprechen, aktiv vor allen Dingen auch anzugehen. War das schon extrem wichtig, dass wir da die Basis schon in der Vorbereitung legen konnten, dass so eine Aufbruchstimmung entsteht. Und diese Aufbruchstimmung, weiß ich noch, wie heute, wurde halt gestärkt, indem wir da vor der Saison das erste Pokalspiel in Wattenscheid, glaube ich, 5-0 gewonnen haben.
7-1.
Und da fing das oder 5-1 und da fing das Ganze natürlich auch Leben zu bekommen. Ja, und ja, es war ein langer Weg, aber ein extrem erfolgreicher Weg, gerade in diesem Jahr.
Dirk, es war 7-1.
Ganz wichtig, dass wir das noch korrigieren, ja, damit uns nicht irgendwelche FC-Fans anrufen und sagen, Moment mal, wir haben doch am 7. August 99 in der Lohrheide 7-1 gewonnen.
7. August 99 war in Schalkölln 1-7. So, Lotte, wo bist du denn? Wahnsinn. Christian Timm, Pascal Ojikwe, dann kommt Marius Ebbers, der ein Gegentor erzielt, Carsten Kuhlmann, Janos Schivio, Christian Timm. Lag es daran, dass ich dich gar nicht habe spielen lassen, oder was?
Wahnsinn. Ich glaube, ich habe Urlaub gemacht und ich habe gesagt, ich mache die wichtigen Tore, das ist mir lieber.
Genau. Nee, Lotte, natürlich hast du gespielt. Nein, aber das war, also du hast völlig recht, du hast gesagt, die Mannschaft war zerstritten, aber das war für mich auch eine unglaubliche Erfahrung. Ich war ja auch als Trainer noch nicht so lange im Geschäft. Die zwei Jahre in Duisburg, dann zwei Jahre in Teneriffa und in noch zwei Jahre in Rostock. Aber für mich ist, ich war ja auch am Anfang meiner Karriere und ich hatte zum ersten Mal oder eines der wenigen Male in meiner ganzen Karriere die Möglichkeit, eine Mannschaft 3 Monate lang vorzubereiten. Also nicht vorzubereiten, sondern zu sagen, ja. Ich weiß, dass ich im Sommer normalerweise, wenn ihr nicht gerade noch absteigt, Trainer bin. Und das ist natürlich eine besondere Situation, sich dann eine Mannschaft zusammenstellen zu können, die dann auch möglichst noch vom ersten Tag der Vorbereitung zusammen ist und nicht noch alle so eine Woche vorher noch 2-3 Spieler dazu holen. Du konntest dich einspielen und ich habe dieses Gefühl, wir haben ja einige Leute zusammengeholt, die wirklich bogenständige Jungs waren, ob das der Markus Kurt war, den wir durch den plötzlichen Abstieg von Nürnberg, Hannes Linsen und ich auf dem Weg nach Frankreich, haben wir das letzte Saisonspiel erlebt da in Freiburg und als wir dann gesehen haben, das war diese Situation, wo Rostock in Bochum gewinnt, Frankfurt gewinnt zu Hause 5-4 irgendwie gegen irgendjemanden und Nürnberg steigt dann trotzdem ab, obwohl sie schon dachten, sie wären durch und dadurch war Markus Kurt frei und wir haben quasi nach dem Spiel direkt zum Telefon übergriffen, Markus Kurt verpflichtet. Matthias Scherz habe ich dann irgendwie von St. Pauli rübergeholt. Wir haben so eine ganze Reihe, Pascal Ojikwe, der da in Kaiserslautern irgendwie Probleme hatte, weil Otto ihn als 4. Ausländer eingesetzt hat oder 3. Ausländer. Ja. Also wir haben das wirklich eine Christian Timm noch in letzter Sekunde. Also wir haben dann eine Mannschaft zusammengeholt. Und ich habe schon in der Vorbereitungszeit gespürt, dass da einfach eine tolle Atmosphäre herrscht auf dem Trainingsplatz. Noch auch mit diesen Grand Senioren. Du warst ja auch nicht mehr der Allerjüngste, doch wohl zu dem Zeitpunkt 98,
26. Bestes Fußballeralter, wie es immer so schön heißt.
Ja, aber wir haben Pele Bollitz gehabt, wir haben Ralf Hasenhüttl gehabt. Das sind ja gestandene Leute gewesen, die dort... So, diese Vorbereitungsspiele mit diesem Endpunkt, dieses erste Pokalspiel, das war einfach toll, das zu sehen, wie ihr funktioniert habt und wie ihr gerannt habt, gekämpft habt und guten Fußball gespielt habt. Man konnte das spüren. Also ich habe es zumindest gespürt als Trainer, dass da was zusammenwächst und das war einfach schön, das zu sehen.
Ja, es ist natürlich immer einfacher, wenn du auch nach einer Saison kommst, wo mehr oder weniger gar nichts lief. Ne? Genau. Und dann bist du natürlich als Spieler auch wesentlich empfänglicher auf das, was der Trainer dir sozusagen hat und vorgibt. Ne? Und da bist du natürlich noch offener, dann diese Dinge auch anzunehmen, weil du keine Argumente hast, um irgendwie sagen zu können, was will der jetzt von mir? Ich habe so ein geiles Jahr hinter mir. Ne? Der kann mir erzählen, was er will. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor.
Mhm. Absolut.
Wollen wir natürlich zumindest von dir auch nochmal wissen, wie du die Dinge gesehen hast. Diese ganzen Legenden, die Ewald in seiner Biografie ja auch relativ detailliert beschrieben hat. Wie war das jetzt eigentlich genau mit der Laufgruppe? Was hat sich da abgespielt? Wie ist das vor sich gegangen? Musste er dich überreden oder warst du damit einverstanden?
Du musst jetzt, Dirk, ganz kurz, du musst wissen, in dem Buch, was ich geschrieben habe, da machen wir ab und zu Lesungen und Michael, der ja normalerweise keine Bücher liest, aber der musste das Buch lesen von mir, weil er manche Lesungen mit mir gemacht hat. Insofern hat er jeden Blödsinn gelesen und weiß alles, was da drin steht. Und darum möchte er mich jetzt nochmal so ein bisschen auf den Pott setzen. Aber überhaupt ist er in Ordnung?
Nicht. Überhaupt nicht.
Ja, gut. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ne, dementsprechend kann ich ja frei und ehrlich da meine Eindrücke wiedergeben. So. Also was ich sagen kann, das, was ich eben schon mal gesagt habe, dass Ewald natürlich mich auch geprägt hat, extrem geprägt hat. Ich habe sehr viele Dinge von ihm, auch von ihm mitgenommen, ne, was dieses Thema, also nicht nur sportlich, das betrifft ja auch dein normales Leben, ne, dieses Demütige, dieses Bescheidene und dankbar für zu sein mit dem, was man auch hat und nicht darüber zu jammern, was man nicht hat. Also ganz viele Dinge, das Thema Ernährung, ja, ist halt Ewalds Thema, Ernährung so zu leben, um sich gewisse Dinge im Leben auch zu verdienen und nicht zu rauchen, nicht zu trinken. Das waren natürlich unsere Punkte auch, wo wir uns immer dran gerieben haben. Ausdauerwerte gingen einfach nicht in die Höhe, selbst nach mehrmaligen und vielen Läufen mit Ewald gemeinsam, die wir gemacht haben im Stadtwald ums Geisbockheim herum. Wir sind ja dann oft auch gemeinsam gelaufen, weil er auch seine Figur halten wollte und seine Fitness halten wollte. Dementsprechend, es war immer so ein extremes Miteinander, aber dann auch wieder so ein Pieksen und so ein Antreiben. Also, Also was ich sagen kann im Nachhinein, meine erfolgreichste Zeit war unter Ewald Lien beim 1. FC Köln. Und das ist, glaube ich, das, was für einen Trainer und für einen Spieler am Ende des Tages auch das Wichtigste ist. Wie kriege ich diesen Spieler zu seiner Höchstleistung? Und das hat Ewald geschafft. Ob das jetzt immer angenehm war für mich oder nicht, mag dahingestellt sein. aber auch da habe ich meine Lehren rausgezogen und gewisse Dinge wieder mitgenommen. Ne? Also das Positive von eben, aber dann auch zu sagen, gewisse Dinge auch mal laufen zu lassen und nicht alles zwei- und dreimal zu hinterfragen und einfach eine Mannschaft auch mal Mannschaft zu sein zu lassen und Spieler auch mal Spieler sein zu lassen. Ja, und ich glaube, dass das, Ewald, vielleicht ein Punkt war, wo wir uns dann irgendwann, nicht nur ich, sondern auch die Mannschaft, ein bisschen dran gerieben haben, wenn das dann ins dritte Jahr hineingeht. Und
ja, macht ja irgendwie genau.
Auf die Dauer. Ne? Wie gesagt, am Anfang ist das immer super, weil du natürlich vorher auch wenig Erfolg hattest. Dann bist du empfänglich und machst und tust und bist bereit. Ich habe ja aufgehört zu rauchen eine Zeit lang bei dir. Ich kam da mit meiner Akupunkturnadel zum Training, weil ich es wirklich versucht habe. Ja, aber wie das dann so ist, dann verlierst du zweimal oder spielst schlecht. Und dann sagst du, wofür machst du diesen Scheiß eigentlich hier? Und dann habe ich die Nadeln wieder rausgeworfen, habe wieder angefangen zu rauchen. Dann machst du das erste Spiel, gewinnst, spielst gut. Und dann sagst du, ja, habe ich es doch gewusst. Ne? Und schon ist alles, was vorher war, wieder hinfällig. Ne? Also auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit, und aber auch die erfolgreichste Zeit. Und das, wie gesagt, ist das Entscheidende im Fußball.
Sehr, sehr schön beschrieben, Dirk. Auch danke für die Blumen diesbezüglich. Aber es ist, du hast natürlich recht, ich war ja als Trainer auch noch relativ jung. Und diese Leidenschaft, Dinge zu vertreten, das habe ich manchmal auch übertrieben. Du hast völlig recht, dass man irgendwann mal auch ein bisschen laufen lassen muss. Das ist völlig klar, dass man sich nicht nur auf solche Dinge kaprizieren darf. Das musste ich auch lernen im Laufe der Zeit. Du hast es gerade gesagt, im dritten Jahr, irgendwann mal geht einem das natürlich dann auf die Ketten, wenn du da vorne einen hast, der immer nur schiebt und stößt. Aber zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, in dem ersten Jahr, wo wir uns dann manchmal richtig gestritten haben, da war es nötig. Und ich musste dir das Fußballspielen nicht beibringen, sondern ich habe gesehen, in den ersten Trainingseinheiten, habe ich so ein bisschen despektierlich geschrieben im Buch, hatte ich das Gefühl, dass ich körperlich fitter war als du.
Ja.
mit meinen 45 Jahren. Und dann habe ich und ich habe auch mit dem Hannes Linsen damals sehr viel geredet, und ich habe natürlich gewusst, dass du rauchst und machst und tust, aber du warst mit Abstand unser bester Fußballer. Und ich habe dann, so habe ich es auch geschrieben, ich habe dann irgendwann mal gesehen, du hattest den besten Schuss, du hattest nicht nur tolle Freistöße, wie Michael gerade sagte, sondern wenn du aufs Tor geschossen hast, ja, dann war das schwer für einen Torwart, das Ding zu halten, weil du einen präzisen, harten, platzierten Schuss hattest. Nur als Libero mit Ausdauerproblemen war es dann manchmal schwer, in Schussposition zu kommen. Und deswegen habe ich gesagt, naja, also der Dirk Lottler gehört ins offensive Mittelfeld. Du kannst Assists geben, du kannst Leute zum Tore schießen bringen durch dein Passspiel und du kannst selbst torgefährlich sein. Also der Mann gehört ins offensive Mittelfeld und nicht hinten als Libero oder in der verkappten Viererkette, die wir dann hinterher teilweise mit Ball zumindest gespielt haben. Das ging ja damals auch alles erst los, auch für mich jetzt taktisch das zu verbessern. Und so, und dann haben wir eben, habe ich mir versucht mit euch zusammen, da waren ja noch ein paar andere Gestalten dabei, die auch ein bisschen Ausdauer brauchten, haben wir dann halt angefangen daran zu arbeiten, durch Läufe, durch Nichtrauchen, keine Ahnung was. Und ich glaube, dass das der Schlüssel zu dem Erfolg damals war. Wenn du körperlich in einer Top-Verfassung warst, dann warst du nicht zu bremsen. Ich meine, ich sehe das hier gerade, 30 Spiele, 14 Tore, alle von Anfang an, 31 Spiele, 11 Tore in der Bundesliga nach dem Aufstieg. Also das muss man als Mittelfeldspieler erstmal hinkriegen. 14 Tore, 11 Tore, 9 Tore, 13 Tore. Du hast deine Tore geschossen wie am Fließband. Und ohne deine Tore wären wir nicht aufgestiegen. Das ist einfach so. Also das Lustige, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie wir das so im Einzelnen gemacht haben mit der Lauferei. Klar, das war nicht so einfach, diesen Laufdauerwert nach oben zu bringen. Aber trotzdem, du hast abgespeckt und du wurdest immer... ich habe dann geschrieben nach... was habe ich gesagt, nach 8 Spieltagen oder so und so und so vielen Läufen hatte sich das Energiebereitstellungssystem von Lotte so weit erholt, dass ich ihn ins offensive Mittelfeld stellen konnte. Aber das war wirklich so. Und dann ging das los, dann hast du ein Tor nach Wanner geschossen und meistens zwei. Du hast 4 oder 5 Doppelpacks gehabt, wo du sofort über 2 Tore geschossen hast. Und so waren wir dann Weihnachten mit 45 Punkten Erster. Ich glaube, das war ein Zweitligarekord zu dem Zeitpunkt. 15 Punkte vor einem Nicht-Aufstiegsplatz, was natürlich für Kölner Verhältnisse und auch für dich wahrscheinlich kontraproduktiv war. So nach dem Motto, naja, wir haben es ja im Sack, wir sind so gut wie aufgestiegen. 40 Punkte, nicht 45, 40 Punkte hatten wir. 40 Punkte und haben in der Rückrunde nur noch 25 geholt und trotzdem souverän aufgestiegen. Also das war die Geschichte dieser Saison und auch mit der Ausdauerleistungsfähigkeit. Wenn du die hattest, dann warst du einfach nicht zu bremsen und einfach ein Topspieler, kann man nicht anders sagen.
So, gut. Dirk, dann würde ich mal sagen, das war eine runde Geschichte und dann wünschen wir dir, dass du so schnell wie möglich, wir haben ja gehört, du hast da jemanden in der Spur, unterkommst in der neuen Saison. Ich denke, das wünschen Ewald und ich dir auf jeden Fall und danken erstmal für deine Zeit heute und hoffen, dich dann bald irgendwo wieder zu sehen oder wieder zu hören. Ewald, du darfst die warmen Schlussworte wählen.
Ja, ich habe schon genug gesagt. Ich habe genug gesagt. Nee, Lotte, du.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich heute dabei sein durfte. War für mich auch das erste Mal, so einen Podcast zu machen. Ist schön, macht Spaß. Gerade auch, wenn man so prägende Erlebnisse mit dem Ewald hatte, wie ich sie auch hatte. Darüber hinaus hoffe ich natürlich jetzt auch, dass es bald sportlich für mich weitergeht. Wenn man so 3,5 Jahre von zu Hause weg war und die Familie da so ein Stück weit dann auch so gewohnt ist, dass ich mal nur am Wochenende kommt, dann glaube ich, freut sich meine Frau darauf, wenn ich mal wieder ein bisschen länger weg bin. Es wird Zeit für neue Aufgaben und ich bin bereit dafür.
Ja, okay, dann gucken wir mal. Wird schon irgendwo was, irgendwo wird eine Tür aufgehen, da bin ich sicher. Vielen Dank für heute und Ewald.
Ja, wir drücken die Daumen, Dirk, danke fürs Gespräch und ich bin mir sicher, dass du in Kürze auch wieder auftauchst irgendwo. Also alles, alles Gute dafür und aber auch für deine Familie alles Gute. Ich sehe es nicht so negativ. Ich glaube, dass die sich super freuen, wenn du auch mal öfters bei ihnen bist. Das ist jetzt auch ein bisschen fishing for compliments. Ich glaube, das tut deiner Familie auch gut, wenn du da bist. Also brauchst du jetzt... Ist egal. Also alles, alles Gute, Dirk, für die Zukunft und wir sehen und hören uns ja bald wieder.
Genau, schönen Sommer erstmal. Bis bald. Danke für heute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, Ewald, das war's dann mal für heute. Schönes Gespräch mit Dirk Lottner. Wochenende steht nahezu vor der Tür. Wie verbringst du das? Wo guckst du St. Pauli dieses Mal?
Ja, ich werde wieder in Hamburg sein, weil wir ja vor dem Spiel und nach dem Spiel eine mit dem St. Pauli TV eine ein Vorgespräch und eine Analyse machen. Wir spielen gegen Erzgebirge Aue, 13:30 Uhr. Oh. Zu Hause. Mhm. Zu Hause am Millerntor. Leider wieder, so wie alle anderen, ohne Zuschauer. Aber ja, wichtige Phase der Saison jetzt, auch in der zweiten Bundesliga, weil dort unten es ziemlich eng ist und naja, wir alle hoffen, dass wir...
Wäre besser, wenn ihr noch mal so ein, zwei, drei Pünktchen holt, ne? Wäre besser.
Ja, so sieht's aus.
Na, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss.
Bis dahin, alles Gute, Leute.